Ja, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Ich darf Sie begrüßen, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, zur Ringvorlesung Medienphilosophie, über die ich mich sehr freue, dass sie zustande gekommen ist. Zusammen mit Frau Voss und Herrn Engel haben wir ein schönes Programm für Sie zusammengestellt. Es ist eine gute Gelegenheit, den aktuellen Diskurs zur nun 10 Jahre alten Diskussion über Medienphilosophie kennenzulernen und für uns diese Thematik zu rekapitulieren. Ich möchte ganz kurz keine Einleitung geben, sondern die heutigen Referenten vorstellen. Und das ist Christiane Voss. Sie ist seit 2009 Professorin für Medienphilosophie hier an der Bauhaus-Uni Weimar, hat an der FU Berlin geforscht zur philosophischen Ästhetik der Illusion und vergangenes Jahr zu diesem Thema habilitiert, der Leihkörper, Erkenntnis und Ästhetik der Illusion. Sie betreibt Mimesis-Forschung und das Thema Fiktionalität in den Medien sowie mediale Anthropologie. Und wenn ich recht mich entsinne, ist sie auch Dokumentarfilmerin. Lorenz Engel ist Ihnen sicher bestens bekannt. Er ist Professor für Medienphilosophie seit 2001, gehörte davor der Fakultät Gestaltung an und ist seit 2001 eben Professor für Medienphilosophie und seit 2008 Direktor des IKKM. Seine Forschungspublikationen handeln zur Philosophie des Fernsehens und zur Philosophie des Films. Er stellt vor allem die Frage nach dem Eigensinn des Mediums, und der liegt in einem im Schaffen eines Möglichkeitsraums, den wir über die philosophische Apparatur, wie er es mal formuliert hat, betreten. Denn Medienphilosophie, einer der schönsten Sätze, die ich in dem Zusammenhang je gelesen habe, ist von ihm: Medienphilosophie wartet nicht auf den Philosophen, um geschrieben zu werden. Das heißt, wir fragen uns, wie können wir mit anderen als begrifflichen Mitteln arbeiten, obwohl es viel um Begriffsdefinitionen geht. Lassen Sie mich ein persönliches Wort noch hinzufügen. Ich habe als promovierter Philosoph begonnen, mich mit Medien zu beschäftigen. Das war in den 80er, 90er Jahren, sehr zum Leidwesen der Professoren an den Instituten. Die sehen sowas nicht gern, die sehen nur die Auseinandersetzung mit Texten. Sie aber wissen alle, dass es um mehr geht als nur um Texte. Es ist nicht das Schlechteste, sich mit guten Texten zu beschäftigen, aber was die Philosophie exkludiert und was sie im 20. Jahrhundert exkludiert hat, ist natürlich auch sehr gravierend. Sie hat die Fotografie verschlafen, sie hat den Computer verschlafen, sie hätte fast auch noch den Film verschlafen, wenn wir nicht Kollegen wie Lorenz Engel hätten. Gut, ich möchte es damit bewenden lassen. Wir haben einige Modalitäten. Sie können Leistungspunkte erwerben mit dieser Ringvorlesung. Dazu möchte ich jetzt gar nichts weiter sagen. Wir versuchen, eine Diskussion zu führen im guten Geiste der auch etwas randständigen Philosophie. Und ich erinnere an großartige Figuren, die es hier gegeben hat. Das war Marshall McLuhan, das war Wilhelm Flusser, aber auch noch eine andere Person, ein Kollege, der nicht mehr zu uns stoßen kann. Und ich nehme dies als Anlass, die Ringvorlesung quasi auch in seiner Erinnerung hier abzuhalten. Das ist der Friedrich Kittler, der heute früh verstorben ist. Und ich glaube, er war ein sehr anregender Kollege, der uns auf die eine oder andere Art unglaubliche Impulse hier geliefert hat. Auch ein Medienphilosoph, aber nicht nur. Lieber Lorenz, the stage is yours.
So, können Sie mich hören?
Nein,
doch. Gut. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir schalten jetzt... Ihr hört mich nicht?
Oh.
Besser? Ja, jetzt hören Sie mich. Hören Sie mich? Ja, gut. Also wir schalten jetzt natürlich um von dieser... sehr ernsten Mitteilungen über den Verlust unseres großen Friedrich Kittler, ohne den zweifellos die Medienwissenschaft, die wir heute in Deutschland haben, überhaupt nicht in dieser Form und in dieser Breite existieren würde und dem wir vielleicht nicht alles, aber sehr, sehr viel verdanken. Das ist also ein ernster Verlust, der uns getroffen hat. Trotzdem müssen wir weitermachen und dürfen nicht aufhören. Und zu diesem Zweck wechseln wir das Thema und beschäftigen uns jetzt zum Auftakt dieser Ringvorlesung mit dem Humor und mit der Polarität des Humors. Wer andere lachen machen kann, hat eine gewisse Macht über sie, meist allerdings eine diesen anderen durchaus willkommene Macht. Wer aber zuletzt lacht, hat noch mehr Handlungsmacht als derjenige, der andere lachen machen kann. Und das aus gleich zwei Gründen. Denn zum einen kann man bekanntlich lachen machen meist nur diejenigen, die, wie es heißt, ich glaube bei Montaigne, ohnehin schon amüsabel sind, die also auf das Lachen schon voreingestellt sind. Wer andere lachen machen will, muss diese Voreinstellungen und Erwartungen, muss bestimmte Regeln und Paradoxa berücksichtigen und einhalten. Einen Witz sich zu merken, das ist nicht so schwer. Ihn aber nach allen Regeln und Paradoxa der Kunst einzusetzen, in einer zufällig sich bietenden oder noch besser einer kunstfertig aufgestellten Situation, das erfordert doch Geschick und einige Anpassung. Und genau deshalb gibt es die Komödie, die das Aufstellen der komischen Situation oder Anordnung leistet. Es gibt das komische Genre, das uns sagt, dass wir und wann wir lachen sollen. Die Macht, andere lachen zu machen, ist also immer eine schon regulierte Macht und über viele Instanzen verteilt. Im Grunde ist der Witzemacher nur ein Agent im fremden und verteilten Auftrag. Das Lachen den anderen aber in den Hals zurückzustopfen, bricht deren amüsierwillige Voreinstellung und Erwartung und Absicht. Es setzt der Komödie ein Ende und muss deshalb stärker sein als sie. Und zum Zweiten lacht derjenige, der zuletzt lacht, in einer überlegenen Weise. Ganz so wie etwa bei Thomas Hobbes, der Starke über den Schwächeren lacht. Das Lachen der anderen zu beenden und sie dafür auch noch auszulachen, das ist eine autoritäre Geste par excellence, die Geste nicht des Agenten im verteilten Auftrag, sondern die Geste des autonomen Akteurs und Autors. Die philosophische Relevanz der Frage nach dem Ende des Lachens braucht nach diesen wenigen Andeutungen vermutlich nur ganz kurz angedeutet zu werden. Umberto Eco hat seine Romanfigur Jorge von Burgos, nicht José, wie es hier steht, Jorge von Burgos, der ja, wie Sie vielleicht wissen, das letzte Exemplar der Komödientheorie des Aristoteles für alle Zeiten unrettbar vernichtet hat. Eco also hat ihn alles dazu Notwendige sagen lassen. Hier mag genügen, dass das Komische, wie wir gesehen haben, die Frage nach der Macht und ihren Verhältnissen aufwirft, nach Autorschaft und Auftragshandeln. Die Komödie ist aber auch von speziell medienphilosophischer Relevanz. Medienphilosophie hat ja unter anderem, neben vielem anderen, auch den Anspruch danach zu fragen, was ein Medium eigentlich sei und wie es zustande käme. Sie hat den Medienbegriff und seinen Gebrauch kritisch zu befragen und zu reflektieren. Sie setzt sich in jedem Fall mit dem Medium und seinem Begriff auseinander. Genau darin aber trifft die Medienphilosophie immer schon auf das Komische. Denn komisch, wir haben es eben schon gesehen, ist etwas immer nur in einem bestimmten Milieu, einem Medium. Der Witz funktioniert in der Sprache, die Karikatur in der Grafik, die Parodie im Szenischen und Gestischen, die Situationskomik im Theatralen und im Film. Indem das Komische aber in einem Medium agiert, bringt es dieses Medium auch in eine gewisse Distanz zu sich selbst, spielt mit ihm, unterläuft oder überholt es und setzt sich darin ebenfalls mit dem Medium auseinander. Und dabei ist die Komödie sich bewusst, dass das Medium, mit dem sie sich auseinandersetzt, zugleich dasjenige Medium ist, in dem sie selbst gerade operiert. Und da das Lachen zudem immer ein körperliches Geschehen ist, bleibt die Komödie auch immer auf den Körper bezogen, zielt es immer darauf ab, ihn zu bewegen, ihn in Bewegung zu setzen. Medium und komische Form, Physis und Reflexion, Körper
und Denken werden in der Komödie immer schon aufeinander bezogen und ineinander geschoben. Das Komische betrachtet sein Medium dabei aber nicht von außen und auch nicht aus einer Position der Überlegenheit heraus, sondern aus seiner zu sich selbst in einen gewissen Abstand gebrachten Mitte heraus. Die Frage nach dem möglichen Ende des Lachens ist also wichtig, sowohl handlungs- wie medientheoretisch und in der Verschränkung beider Perspektiven. Und sie ist von besonderer Relevanz in Bezug auf den Film. Zwei Gründe dafür mögen hier genügen. Erstens ist der Film der Grundtyp desjenigen Bildes, das ein Ende hat. Alle Bilder haben Rahmen oder Ränder, die sie im Raum oder genauer in der Fläche abgrenzen. Das gilt auch für den Film. Der Film hat aber zusätzlich eine Begrenzung in der Zeit, nämlich eben Anfang und Ende. Jede Reflexion auf Endlichkeit, und sei es die des Lachens, hat deshalb für das endliche Bild eine besondere Bedeutung, schon gar, wenn sie im Medium eben des endlichen Bildes selbst durchgeführt wird. Und zweitens führt uns die Frage nach dem letzten Lachen zu den Machtverhältnissen zwischen dem Autor einerseits und dem Genre andererseits. Dieses Verhältnis aber von Autor und Genre, von Subjekt und Apparat, ist konstitutiv für die moderne Auffassung vom Film überhaupt, sei es in der Filmtheorie der Gegensatz Autorenkino, Produktions- oder Genrekino formiert die Filmtheorie in der Moderne, sei es auch in der Filmpraxis, wenn dies zurückschlägt auf das Filmemachen. Schluss damit. Erhärten wir unsere Überlegungen anhand eines konkreten Falls. Der Filmautor Lars von Trier will mit Hilfe einer Komödie dem Lachen ein Ende bereiten. Er will das Genre der Komödie widerlegen und schließlich derjenige sein, der zuletzt lacht. Als Komödienautor aber gibt er sich wiederum als Agent anderer Kräfte aus, der Kräfte des Mediums nämlich. Das werden wir gleich noch erläutern. Er unterstellt sich einem Regelwerk, nämlich dem der Komödie, und einem filmsprachlichen, medienspezifischen Automatismus. Diese Regelwerke, das Genre der Komödie und die Konventionen des Filmemachens, glaubt der Autor gut zu kennen. So gut, dass er sie gegen sich selbst wenden und ausspielen, sie aufs Glatteis führen kann. Sein Film aber, wie wir hoffentlich gleich sehen werden, ist klüger und komischer als sein Autor, handelt schließlich auf eigene Rechnung, entmachtet den Autor und sorgt dafür, dass die Regeln des Medialen, gerade indem sie verfehlt und verschoben und vielleicht sogar paradoxiert werden, weiter funktionieren können, was wiederum dafür sorgt, dass die Komödie, um die es hier geht, schließlich doch ganz genau im Sinne des Genres als Medium komisch wird, was sie eigentlich gar nicht durfte. Kommen wir also gleich an das Ende von Lars von Triers Komödie The Boss of It All, bei der es schließlich nichts zu lachen geben soll. In diesem Film gibt es eine Stimme aus dem Off. Wenn diese Phantomstimme, die sich selbst als der Unterzeichnete ausgibt und damit vom Film autorisiert wird, den Film zu autorisieren, wenn also diese Stimme am Schluss des Films, und damit werden wir gleich beginnen, die Komödie für beendet erklärt, dann ist nicht nur dieser eine Film mit seinem unlustigen Ende gemeint, sondern klarerweise die Komödie schlechthin. Sie ist als Belanglosigkeit entlarvt. Sie funktioniert noch nicht einmal richtig. Das zu zeigen, genau war das Ziel der komischen Einlassung. Schon der Titel des Films zeigt aber an, dass ihn dieses Vorhaben einer selbstaufhebenden Komödie und der Entsetzung des Lachens, die Frage nach dem Agenten, nach der Handlungsherrschaft, nach der Kommandogewalt, nach dem Oberboss vom Oberboss eingearbeitet ist. Und jetzt schauen wir uns den Schluss dieses Films an. Ich weiß, Sie wollen auch nach Hause, aber noch ist es nicht so weit. Wir müssen uns jetzt mit diesem Film noch beschäftigen. Und dabei möchte ich Ihnen vorschlagen, ausnahmsweise und entgegen den Gepflogenheiten des Hauses einmal ganz inhaltistisch und figurenzentriert zu beginnen. Von Triers Film führt uns in eine kleine Firma in Dänemark. Sie beschäftigt rund ein halbes Dutzend Menschen. Die Frage ist nur, womit? Eigentliche Arbeit sehen wir praktisch nie. Die Besprechungen und Meetings treten vollkommen auf der Stelle, als gäbe es gar nichts zu regeln und zu erledigen. Sie werden mit Begriffen und Wendungen aus der IT- und Managementsprache gefüllt, von denen keiner der Beteiligten überhaupt weiß, was sie bedeuten. Und alle wissen, dass alle es nicht wissen. Die Treffen gleiten denn auch so schnell wie möglich in eher gruppendynamische Prozesse hinüber und regulieren Befindlichkeiten. Nach und nach können wir dennoch erschließen, dass die Firma von den Tantiemen aus einem Datenverarbeitungsprogramm zu leben scheint, dem Bruker 5, von dem wir aber niemals erfahren, was er eigentlich leistet und wozu er gut ist. Klar ist nur, dass niemand aus der Firma ihn versteht und auch niemand ihn erfunden hat. Die Firma scheint aber nicht nur ein ökonomischer Witz zu sein, sondern vor allem eine sehr spezielle psychosoziale gruppendynamische Anordnung. Alle Firmenangehörigen bilden einen intimen Freundeskreis familiären Zuschnitts. Man mag sich nicht nur, man ist nicht nur solidarisch, sondern man pflegt einen engen und sehr gutmütigen physischen Umgang miteinander. Man fasst sich vertraulich und verspielt an. Das Ritual des Knuddelns, ja des Gruppenknuddelns zum Beispiel, beendet jede kontroverse Besprechung und schlichtet jeden etwaigen Konflikt. Der dritte Aspekt der Firmenanordnung besteht schließlich in der rekursiven Aufhebung der Handlungsherrschaft. Alle aus der seltsamen Verfassung der Firma erwachsenden Probleme und Unsicherheiten werden mit Blick auf den Boss zentriert. Nur der Boss kann wissen, was gemeint ist, nur der Boss kann das Problem lösen, aber er ist immer abwesend. Die Firma hat nämlich keinen Boss. Raun, der Prokurist, hat zwar eine Sonderstellung, aber er handelt nicht in eigenem Namen, sondern stets auf Anweisung eines ungenannten und unbekannten und ungesehenen Oberbosses, der in den USA sitzt. Sein Agent ist Raun, sagt Raun. Schnell allerdings wissen wir, dass dieser Oberboss natürlich eine Fiktion ist, die Raun sorgsam aufgebaut hat und weiter pflegt. Genauer, der fiktive Oberboss ist nicht nur ein Produkt, sondern der Agent Rauns, durch den er, Raun, also handeln kann. Allerdings hat Raun ihn nach und nach mit einer ganzen Reihe von Eigenschaften und Verbindlichkeiten ausgestattet, die nun rekursiv werden. Sie werden unter Bezug durch Dritte genommen und legen so wieder ihn selbst, Raun, als den Agentenführer fest und binden ihn dennoch an bestimmte Muster. Raun ist mithin Handelnder und Behandelter, ist Agent und Patient zugleich, wie alle Agenten. Die Unterscheidung zwischen Agent und Patient ist nämlich asymmetrisch. So beginnt der Oberboss, und das eben greift über Alfred Gells Begriffspaar von Agent und Patient, auf das ich mich hier natürlich beziehe, hinaus. So beginnt der Oberboss also, obschon fiktiv und in fremdem Auftrag unterwegs, dennoch bald selbsttätig aus eigenem Recht und auf eigene Rechnung zu handeln. Dies tun bekanntlich alle Agenten und vielleicht auch alle Romanfiguren, alle historischen Persönlichkeiten und überhaupt möglicherweise alle Erfindungen und Artefakte. Dieser ganze Firmenaufbau ist natürlich nichts anderes als eine einfache innerfilmische Reflexion des Films selbst, den wir sehen, und in Sonderheit der Komödie, die er ist, und mithin des Genres, dem er angehört, und also des Mediums, in dem er operiert. So wie diese lächerliche Firma sich um nichts drehe, also letztlich ein reines Komödienspiel aufführe, so sei es auch mit der Komödie selbst, meldet sich nämlich die Stimme aus dem Off. Damit wir diese Selbstspiegelung auch bildnerisch ernst nehmen, sind auch hier und da Kamerareflexionen, etwa in der verglasten Außenfassade des Gebäudes, eingebaut. Und zahlreiche andere Standardhinweise auf solche Stellvertreterfunktionen, Rahmen in Rahmen, Spiegel und so weiter. Er trete gegen den Vorwurf an, sagt uns der Autor an einer Stelle seines Off-Texts, ein völlig humorloser Mensch zu sein und außerstande eine Komödie zu drehen. Mit diesem Film hier wolle er nun nachweisen, dass er vollkommen in der Lage sei, einen komischen Film zu machen. Das sei ja auch ganz einfach. Die Komödie sei schließlich ein Genresstück und habe feste Regeln, an die man sich nur halten müsse. Für von Trier ist eine Komödie gleichsam ein automatischer Film, ohne Autor und ohne Autorität und eben deshalb auch ohne Anliegen, ohne eigene Intention. Und so wie eine Firma ohne Boss sei auch sie völlig unproduktiv. Nach festen Regeln, denen sie sich selbst unterstellen, lassen sich die Zuschauer von der Komödie bespaßen, lassen sie sich im Automatenverfahren lachen machen. Eine dieser festen Regeln, die das Wesen der Komödie bestimmten, sei, sagt der Autor in seiner Stimme in unserem Film, und er hat recht, dass ein komischer Effekt aus der Verspottung der Hochkultur oder generell des hierarchisch Hochstehenden aus der Perspektive der Trivialkultur hervorgehen können. Deshalb wird das experimentelle Theater in unserem Film dem Spottpreis gegeben. Und eine ganze Reihe weiterer kanonischer Verfahren zur Erzeugung des Lachens wird eingesetzt. Da ist etwa das Spiel mit dem Eigen- und dem Fremdkulturellen, wie wir es hier zwischen Dänen und Isländern gesehen haben. Ein Spiel, Sie haben sehr gelacht, bei dem wir, Simon Critchley hat es analysiert und gezeigt, bei dem wir etwas über uns erfahren, das wir gar nicht wissen wollten. Ein weiterer Mechanismus der komischen Maschinerie, hier aufs Einfachste eingesetzt, ist derjenige der Verkehrung und Verwechslung, etwa wenn wir die Beine einer Figur für diejenigen einer anderen halten und dergleichen. Diese Regeln nun sind, so der Einsatz des Autors, immer schon bekannt. Zuschauer wie Filmemacher brauchen ihnen nur zu gehorchen. Und beide unterstellen sich ihnen im Fall gelingender Komödie. Das heißt, sie machen das Regelwerk des Genres zum Agenten und sich selber zu dessen Patienten. Sie beauftragen die Komödie damit, etwas mit ihnen zu machen. Diese sehr verbreitete Auffassung vom Genre als bloßem Regelkanon widerspricht allerdings derjenigen des Philosophen Stanley Cavell, der seine Ansicht eben gerade anhand der Filmkomödie entwickelt. Cavell spricht ausdrücklich vom Genre als Medium. Für ihn ist ein Genrefilm eine Suche nach und Auseinandersetzung mit und eine Abweichung von dem Regelwerk, das das Genre aufführt, dem der Film eben qua Abweichung angehört und das er darin zugleich jedes Mal neu formuliert. Das Genre als Medium ist dynamisch und die Bedingung dafür, dass Filme über ihr eigenes notwendiges Ende hinaus auf andere nachfolgende Filme, durch das Medium nämlich, einwirken können. Ganz umgekehrt müsste man in der Folge Cavells auch hinsichtlich der Zuschauer argumentieren. Gerade in der Komödie geht es darum, dass die Zuschauer zu ihren eigenen Regelerwartungen und damit zu sich selbst als Regelwesen in Differenz gebracht, in Distanz gesetzt werden. Eben deshalb ist ja die Komödie in gewissem Umfang ein Parallelunternehmen zur Philosophie, noch dazu eins, das im Lachen mit dem Körper arbeitet, statt unter seiner Absehung. Die Zuschauer erleiden dann als lachende Patienten, glücklicher Zustand, tatsächlich etwas, das sie möglicherweise so gar nicht wollten. Vom taktischen Patienten mit Einwilligung, also eigentlich wiederum Agenten, wandeln sie sich zu tatsächlichen Patienten, auf die eine fremde Intention sich richtet, denn ihr Agent, der Film, den sie beauftragt haben, sie zu amüsieren und dem sie sich anvertraut haben, geht eigene Wege. Diese Intention des Films ist aber selbstverständlich eine Folgeerscheinung. Sie ersteht im Fall des Gelingens aus der konkreten und materiellen filmischen Realisierung der kinematografischen Anordnung, so wie sie sich im einzelnen Film einstellt. Sie gehört nicht eigentlich dem Autor, der sie sich zuschreiben mag, so wie hier, sondern dem Zusammenspiel vielfältiger und heterogener Faktoren, dem handelnden Feld des Films, der kinematografischen Agentur. Und insofern hat von Trier dann auch wieder recht. Das Genre im Allgemeinen und die Komödie in besonderem Maße sind Agenten in einer Anordnung, dem der Autor des Films oder der Boss der Firma zwar angehören mag, aber nur als einer unter vielen Faktoren agiert. Interessanterweise hat von Trier aber nicht nur im Hinblick auf das Komische als paradoxer Patient und Autor zugleich Unterschlupf bei einem Agenten gesucht. Von Trier hat nämlich auch die bildgebende Kadrage und die Kameraführung aus der Hand gegeben. In einem aufwendigen Verfahren der von ihm sogenannten Automavision hat er jede Szene des Films mithilfe dreier gleichzeitig operierender Kameras wie im Fernsehstudio aufgelöst. Als Regisseur hat er lediglich die Standpunkte der Kameras festgelegt. Die Wahl der Einstellungsgröße, vor allem aber die Auswahl des jeweils im Film wirklich verwendeten Bildes und die Zeitpunkte des Umschnitts, also die Einstellungsdauer, hat er einer Zufallssteuerung überlassen. So jedenfalls behauptet er. Jedenfalls weist sein Film Jumpcuts, Crosscuts, im konventionellen Sinn falsche und dezentrierte Einstellungen und bizarre Einstellungswechsel in rascher Folge eines weitgehend unkontrolliert wirkenden Rhythmus auf, die allesamt stark an klassische Formen des avantgardistischen Filmemachens der 60er Jahre erinnern. Nicht er von Trier, sondern sein Programm sei es gewesen. nicht nur das Genrewerk, sondern auch die medienreflexiven Verfahren avantgardistischer und filmexperimenteller Herkunft werden also als Automatismus bloßgestellt oder ausgewiesen. So wie die Firma in seinem Film so beschreibt und schreibt sich auch von Triers Film selbst als ein Unternehmen ohne Boss. Und die filmische Hochkultur, das Arthouse, mit ihren medienkritischen Experimenten wird ebenfalls, genau wie angekündigt, dem Spott preisgegeben. Nun aber beginnt endlich die eigentliche Komödie, eine Komödie zweiter Ordnung, und wir kommen auch zum Beginn des Films. Ich überspringe die Eingangssequenz, es dauert zu lange. Raun möchte die Firma an den Isländer verkaufen und die Komödie erster Ordnung so beenden, genau wie von Trier. Die Knuddelfirma soll ein ernsthafter Betrieb, die verschrobene Familie aufgelöst werden. Der Film soll aufhören, komisch zu sein. Das Genre und eigentlich das ganze Medium soll in einem Streich erledigt werden. Dazu aber braucht es nun doch plötzlich den verkörperten Oberboss. Nicht nur seine Unterschrift, sondern ihn selbst in voller körperlicher Präsenz. Noch damit gehorcht der Film den Regeln des Komischen. Das Komische erfordert, wir haben es oben schon gesagt, stets den Körper als das andere der Reflexion, dass das Komische dennoch zugleich ist. Das Komische ist keine rein logische Figur, falls es rein logische Figuren überhaupt gibt. Schon das Lachen ist stets physisch, eine körperliche Affektion oder zumindest mit ihr verbunden. Das Lachen machen, mit dem die Komödie schließlich agentenmäßig beauftragt ist, muss immer in den Körper eingreifen und ihn in Bewegung setzen. Und dasselbe gilt im Übrigen auch für Film schlechthin. Auch der Film kann keinerlei abstrakte, zum Beispiel argumentative, reflexive oder intentionale Bewegung durchführen, die nicht physische Operation wäre. Farbkontrast, Klang, Schwenk, Umschnitt. Auch Verwechslung, Vertauschung, Umkehrung sind nicht schon als solche komisch, sonst wären mathematische Operationen vielleicht die tollsten Witze, sondern sie sind dies nur in je speziellen Verkörperungen. Wie auch immer, der Isländer jedenfalls beharrt darauf, dem physisch realen Mann gegenüberzutreten, mit dem er das Geschäft macht. Raun engagiert deshalb einen Strohmann, einen Schauspieler, der den Boss spielen soll. Dieser Schauspieler nun hat zwei Hauptmerkmale. Erstens ist er selbst für einen Schauspieler wahnsinnig eitel. Und zweitens ist er ein überzeugter Vertreter des experimentellen Theaters und namentlich der Methode des Avantgarde-Theatermachers Gambini. Er legt also seine Rolle in einem Verständnis aus, dass alle Konventionen, alle Handlung, alle Dramaturgie, Motivation, alle Emotionserzeugung, alle Moralisierung und alle Repräsentation zurückweist, dem es vor allem um das Spiel des Schauspielers selbst geht, um den Prozess der Verkörperung, nämlich. Gerade darin aber wird der Schauspieler völlig berechenbar. Sein oberster Leitsatz ist es, wir haben es gesehen, sich dem Willen der verkörperten Figur völlig zu unterstellen. Deshalb ist es für Raun auch nach anfänglicher Irritation doch ein leichtes, jedenfalls zunächst, den Schauspieler bei der Verkörperung des Oberbosses nach seinem Rauns Willen zu steuern. Die Eitelkeit, die uns ja alle höchst berechenbar macht, tut ein Übriges. Dennoch gelingt es dem Schauspieler in der Rolle des Oberbosses nach und nach auch das Firmentheater, diese Komödie erster Ordnung im Sinne Gambinis zu explorieren und sogar zu leiten. Und genau hier nun kommt erneut das Genre als Medium ins Spiel, dessen Widerlegung ja das komödiantische Anliegen des Films ist. Der Verkauf der Firma, also die Beendigung der Komödie erster Ordnung durch die Komödie zweiter Ordnung, steht auf Messers Schneide. Raun hat den Schauspieleragenten mit einer echten Zeichnungsvollmacht ausstatten müssen und ist nun von dessen Entscheidung abhängig. Fügt sich der Schauspieler den Regeln, genauer führt er seine Verkörperung des Oberbosses regelgerecht aus, dann unterzeichnet er bzw. der Oberboss nicht. Als bloß abhängiger Funktionär oder Patient des Entscheidungsträgers wäre er Teil des festen Regelwerks, also des Genres der Komödie, so wie von Trier es versteht. Und nur damit wäre ein Happy End gesichert, nur damit wären die Erwartungen aller Firmenangehörigen berücksichtigt, sogar diejenigen Raun selbst, der nämlich inzwischen gewandelten Sinnes den Verkauf der Firma nun gar nicht mehr anstrebt. Nur ein Verzicht auf den Verkauf wäre die Erfüllung der Komödie. Eitel wie er ist, spielt der Schauspieler diesen Moment in dem ihm die gespannte Aufmerksamkeit aller ganz sicher ist, nahezu endlos aus. Er entscheidet sich schließlich, um seinem Publikum zu gefallen, für die Komödie. Er unterzeichnet mit großer Geste nicht. Der Wille der Figur ist nicht ganz so überraschend derjenige des Publikums, das ja schließlich amüsiert werden will. The public is always right, ist der eigentliche Auftraggeber. In diesem entscheidenden Moment aber entpuppt sich nun der ruppige Isländer als der wahre Komödiant. Wütend über seinen Misserfolg schreit er es heraus, das ist alles völlig absurd, ganz so wie in einem Stück von Gambini. Und damit nun geschieht die Wendung. Denn die Bewunderung des Kenners und Experten ist dem Schauspieler allemal viel wichtiger als der Beifall der breiten Masse. Endlich hat jemand verstanden, was er die ganze Zeit über erforscht und erbracht hat. Endlich versteht und bewundert jemand ihn und seine Kunst als Darsteller. Das Paradox des Schauspielers, das wir von Diderot kennen, schlägt nun voll durch. Der Schauspieler unterschreibt den Verkauf nun doch zum Entsetzen aller anderen und darf als Gegenleistung dem kundigen Isländer endlich sein Meisterstück, den wortlosen Monolog des Schornsteinfegers in Gambinis berühmtem Hauptwerk »Die Stadt ohne Schornsteine« vortragen. Der Film ist zu Ende. Der Isländer hat ihn beendet im Zusammenspiel mit dem Schauspieler, mit der Eitelkeit, dem fiktiven und dennoch handlungsfähigen Oberboss, dem auf anderer Ebene natürlich ebenfalls fiktiven Gambini, dem Vorhang, den angeordneten Stühlen, dem stummen Monolog. Die Kamera zieht sich nun ebenfalls zurück und die Stimme des Autors kehrt wieder. Wir, die Zuschauer, werden adressiert. Die Komödie ist zu Ende, wer etwas anderes erwartet hat, ist selber schuld und wer genau das erwartet hat, hat bekommen, was er verdient, meint die Stimme. So glaubt der Autor, der Film selbst, als mehrfacher Agent der Gesetze kinematografischer Illusionierung und der Eigenmacht der Fiktion und ihrer Figuren, habe sich automatisch gegen das Genre gewandt, habe es paradoxiert und somit aufgehoben. Lächerlich gemacht hat sich demnach die Komödie selbst, wenn nicht für uns, die wir bekommen, was wir verdienen, so doch für den Experten, der zufällig niemand anderes ist als der Autor selbst. Sein scheinbar dienerisches, tatsächlich aber polymetisch, also geschickt gemeintes Anordnen, hat dieses Resultat erbracht und gezeigt, was zu beweisen war. Die Stimme schreibt sich mithin selbst doch wieder die Handlungsherrschaft über das Medium zu. Die Komödie beendet sich, entsprechend geschickt eingerichtet, schließlich selbst und ist damit widerlegt. Im besten Fall können auch wir sie auslachen. Wir können sie auslachen. Das Lachen selbst aber geht damit genau weiter und die Komödie in eine neue Runde. Der Igel, der ja tatsächlich stets zwei Igel ist, ist schon da, verteilt aufs Paar der eigentlich Listenreiche. Denn die Wendung des Films gegen das Genre, dem er angehört, das genau ist das Genre als Medium. Ein Film, so lehrt uns Stanley Cavell, gehört dem Genre zu, nicht weil er es exekutiert, sondern weil er von ihm abweicht und abfällt. Er ist nicht sein hilfloses Instrument oder sein Patient, sondern eben sein teilautonomer, raffinierter Agent. Und erneut gilt das doppelt für die Komödie. Denn ganz so, wie sich das Subjekt im Humor verdoppelt, indem es Distanz zu sich nimmt, oder der genuin irreflexive Körper im Komischen, über das Lachen nämlich, dennoch in den Reflexionsprozess eintritt, so verhält es sich auch mit zum Beispiel dem bloßen apparativen oder medialen Aufbau, der, wie wir wissen, an der wissenschaftlichen Erkenntnis im Laborexperiment teilhat, oder mit dem willenlosen Patienten, der im handelnden Agenten wiederkehrt, und mit dem stets endlichen Film im stets sich fortschreibenden Genre. Und das gilt gleich doppelt für den Zuschauer als physisches Regelwesen und sein Verhältnis zum Film als verkörperndem Regelwerk. Wer also lacht eigentlich, wenn denn der Autor zuletzt seinen eigenen Film auslacht? Ob dies, der da lacht, wirklich der Autor ist oder der Zuschauer, in dessen Auftrag der Autor handelt, oder das Regelwerk, also das Genre, oder, wie Christiane Voss es einmal formuliert hat, der Film selbst, der nicht einfach gehorcht und einfach nicht gehorchen will, oder wer bei all dem ausgelacht wird, diese Frage wird in einem Feld, wie erneut Voss es sagen würde, anthropomedialer Relationen oder in einer Agentur des verteilten Lachens schließlich in neuen Versuchen neu zu stellen sein. Weshalb ich genau hier endlich aufhöre und Christiane Voss lieber selber weitermache. Dankeschön.
Guten Abend, gute Nacht, ich kann nicht mehr. Ich bleibe trotzdem hocken, sind tapfer, ich danke Ihnen für Ihre Geduld. Wenn Sie jetzt rotäugig und rotbäckiges Wesen vor sich sehen, dann bin ich das und werde jetzt trotzdem versuchen, in verständlicher Form im Rest hier vorzutragen. Möglichst schnell, aber nicht so schnell, dass Sie nichts verstehen. Ruff, zuff. Ja gut, ich muss da doch vorlesen, weil es sonst noch länger dauert. Ich mache immer weiter. Also ich möchte nicht ganz dort weitermachen, wo Lorenz Engel endet. Ich mache weiter bei der Frage, was es heißt, ein generisches bzw. genrebildendes Prinzip theoretisch oder medienphilosophisch zu reflektieren. Das stört mich nicht. Wenn Lorenz Engel mit Tennecke Well recht hat, jetzt hören Sie zu und konzentrieren Sie sich bitte, es wird jetzt ernst, philosophisch und tiefsinnig. Also wenn Lorenz Engel mit Tennecke Well recht hat, so basiert ein genrebildendes Prinzip auf der Kopplung von Strategien der Wiederholung und Abweichung, wobei speziell die Abweichung, wie wir zum Schluss nochmal gehört haben, produktiv wirkt und allererst die Einordnung eines Werkes in ein Genre garantieren soll. Also nicht Exekution, sondern Abweichung war das produktive Prinzip. Die mediale Konfiguration von filmischem Material treibt sich genau dann gewissermaßen selbst generisch weiter, wenn sie sich in Richtung auf ein allgemeines, eben auf ein Genre hin überschreitet. Gelingt diese Genese wiederum in Serie, insofern ein Film den nächsten Genrefilm hervortreibt und diesem wiederum den nächsten, bleibt ein Genre lebendig. Hinzuzufügen wäre, dass aufgrund derselben Logik nicht auszuschließen ist, dass sich wiederum eine Art Metamuster von Wiederholung und Abweichung stabil zu wiederholen beginnt. Dann jedoch verläuft die generische Selbstreproduktion in die umgekehrte Richtung des Aufhörens. Es kommt zu Leerlauf und Stereotypenbildung innerhalb eines generischen Feldes. Und so können ganze Genres auch aussterben, wofür ein Beispiel im Filmbereich das Western-Genre wäre. Man könnte diesen Grundgedanken auch vitalistisch reformulieren, während an der wiederholten Abweichung innerhalb eines Feldes die lebendige Entwicklung eines Genres zu hängen scheint, führt eine überhandnehmende Wiederholung vergleichbarer Variationen für sich genommen zur Bestandswahrung und dann zu Stillstand. Wenn nun ein einziger Film wie The Boss of It All dem Genre der Metakomödie zuzurechnen ist, dann müssen wir an ihm abweichende Komponenten ebenso identifizieren können wie die Wiederholung von Genremerkmalen, die allen Metakomödien als solchen eignen. Neben der Anwendung komischer Standardverfahren, also Verdrehung von Hierarchien, der Betonung von Dysfunktionalität und der Verwechslung etc., konnte als wichtigstes abweichendes Element hier das mehrfache Ende von The Boss of It All ausgewiesen werden. Der These Engels zufolge agiert der Film in ambivalenter Weise damit sowohl genreproduktiv wie destruktiv, da er die Normabweichung bis zur radikalen Negation ausschlaggebender Genremerkmale treibt, das hier eben im Ausbleiben eines Happy Ends besteht. Zwar kommt Lars von Trier, Engels zufolge, aus der Logik des Lachens auf verteilte Rollen und damit auf die Fortsetzung des Komischen dennoch nicht ganz heraus. Dass Lars von Trier das Komödiengenre aber nicht im Ganzen getötet bekommt, so deutlich Engels Diagnose der Macht des Genres, liegt aber nicht daran, dass von Trier dafür die falsche oder zu unradikale Abweichungsstrategie gewählt hätte. Es vermag nie ein einziger Film in seiner noch so radikalen Originalität ein ganzes Genrefeld zu neutralisieren, weil Genres ihrer Natur nach Relationen sind, die sich im Zwischenraum zwischen all ihren Instanzen und als deren Verhältnis untereinander erst ausbilden. Um abgeschafft zu werden, müsste sich das Feld selbst abschaffen und seine Instanzen in virtuoser, wechselseitiger Wiederholung erstarren, denn nur dann gäbe es keine veränderungsfähige Abweichung mehr. Ausgehend von dieser Analyse des generischen Prinzips sowie von der Produktivität des Lachens, das bei Engel am Ende alle Macht übernimmt, möchte ich im Folgenden auf ein philosophisches Themenfeld weiterführend ausgreifen, das nicht auf mediale Genrefragen hin fixiert ist und doch im engen Zusammenhang mit den Theorien des Lachens und dem des Komischen steht. Ich meine die philosophische Humorforschung. Diese Art der Themenfortführung unter der Maßgabe eines Wechsels auf ein Theoriegebiet, hier auf die Philosophie, hat im Rahmen dieser Ringvorlesung zur Medienphilosophie einen methodischen Grund, der zugleich meine eigene, durchaus noch tentative Position in diesem Feld durchaus inhaltlich beleuchten soll. Besteht zum einen Medienphilosophie darin, wie von Engel vorgeführt, das Philosophische innerhalb konkreter medialer Verfahren und Logiken zu verorten und so von bloß deduktiven Applikationen unabhängig entwickelter philosophischer Theoreme abzusehen? So ist es ergänzend dazu andererseits produktiv, und das ist meine Strategie, vor dem Hintergrund von solchen induktiv gewonnenen Einsichten und Fragen an der Medienanalyse, traditionelle Philosopheme und Philosophietheorien ihrerseits neu zu lesen. Leitend für meine Aufrufung der philosophischen Humorforschung ist zweierlei. Nämlich erstens, wie sich philosophische Humorkonzepte jenseits anthropozentrischer Fokussierungen für medienphilosophische Fragen der Genrebildung und Negierung produktiv machen lassen. Zum Zweiten möchte ich darüber hinaus untersuchen, inwiefern bestimmte Humorkonzepte etwas über die generische Logik medialer Verfahren generell abzuwerfen versprechen. Da ich die Medienphilosophie von der Philosophie her angehe, kann ich Ihnen den philosophischen Grundduktus nicht ersparen, mit meinen Überlegungen weg vom Einzelfall aufs Allgemeine zu zielen. Dieser Duktus ist innerhalb und außerhalb der Philosophie häufig als Hegemonialanmaßung und unrechtmäßige Universalisierung philosophischer Theoriebildung kritisiert worden. Und unter anderem Frank Hartmann steht für diese Kritik sehr einschlägig Pate, und Sie werden noch die Argumente und die Methoden, die sich daraus ergeben, kennenlernen. Ich möchte an diesem von mir als unzeitgemäßen Duktus gleichwohl festhalten, weil er der Duktus des Philosophischen ist, und ihn allerdings tiefer gehängt verstanden wissen. Philosophische Überschreitungen des Ausweisbaren verstehe ich als eine Form des spekulativen Denkens, das von sich aus immer schon fragil ist, weil es sich prinzipiell der argumentativen Relativierung aussetzt und eine solche sogar einfordert. Darüber hinaus sind philosophische Spekulationen, auch wenn sie selbst nicht empirisch sind, inspirierende Folien und Perspektivangebote für Ausdeutungen materieller und medialer Konfigurationen, zu denen eben auch Filme und andere Medienformate zählen. Schnitt, jetzt kommen wir zur Philosophie des Humors. Obwohl es in der versprengten philosophischen Literatur zum Thema zu beobachten ist, dass von Humor meist im Zusammenhang mit Witz- und Komödientheorien sowie Theorien des Lachens gehandelt wird, sind diese Kategorien doch auch voneinander unabhängig zu theoretisieren. Also Lachen, Komödie und Humor fallen nicht per se zusammen. Wir lachen bekanntlich nicht nur über Humorvolles und Lustiges, sondern auch aus vielen ganz anderen Motiven und Gründen, etwa aus Erschöpfung, wie jetzt gleich vielleicht, aus Peinlichkeit, aus Boshaftigkeit, aus Hilflosigkeit aufgrund von Drogenkonsum und vielem anderen mehr. Und ebenso wenig wie Humor stets zum Lachen führen muss, drückt sich Humor stets in Witz- und Komödienformaten aus. Es gibt humorlose Witze, etwa rein boshafte oder einfach dumme, und es gibt Witz wie humorlose Komödien. Und Lars von Triers Metakomödie ist ja selbst ein Fall einer Jokeless Comedy, die ihren Humor, wenn sie denn überhaupt welchen hat, eher hintergründig zu verstehen gibt. Humor scheint also bereits auf den ersten Blick ein Phänomen zu sein, das sich als eine noch näher zu bestimmende Haltung der Reduktion auf bestimmte mediale oder physische Ausdrucksformen entzieht. Wer hier nun eindeutige Klärungen über die Ontologie, also die Natur des Humors von der Philosophie erwartet, wird zunächst enttäuscht. Allzu heteronom, also auseinanderfallend, bleiben die wenigen Bestimmungen, die es dazu gibt, untereinander, und dezidiert ausgearbeitete Humortheorien sind eh kaum zu finden. Letzteres hat vor allem philosophieinterne Gründe. Schon die angestammte Herkunft des Humors aus der Temperamenten- und Säftelehre der antiken Medizin belegt dessen Grundierung im Affektiven und Körperlichen, was zu den Themenfixierungen der klassischen Philosophie in Spannung steht, die sich dominant für das Funktionieren von eines körperlos konstruierten, abstrakten Geistes interessiert. Dabei lassen sich der antiken und etymologischen Bestimmung von Humor durchaus informative Bestimmungen des Phänomens entnehmen. Das lateinische Wort humoris bezeichnet wörtlich Säfte, Feuchtigkeit, und wurde genauer noch für die ausgeglichene Mischung der Temperamente verwendet, und zwar jetzt für die cholerischen, sanguinischen, phlegmatischen und, was war das noch, cholerischen Stimmungen. Also diese vier Temperamente sollen in der ausgeglichenen Mischung allererst Humor bilden. Hervorhebenswert ist an dieser antiken Bestimmung des Humors, dass er ihr zufolge keineswegs nur eine Gestimmtheit des ungemischt Freudvollen darstellt. Es handelt sich dabei im Gegenteil um ein polyvalentes Mischphänomen, in dem Facetten der Geduld, des Trotzes, der Aggressivität, der Schnelligkeit und des Vergnügens zusammenspielen. In phänomenaler Hinsicht umfasst Humor eine mehrfach qualitative Polarität, gehen doch die finster negierenden wie euphorisch affirmativen Tendenzen gleichermaßen in ihn ein. Doch eben diese phänomenologische Differenziertheit des Humors wird in der landläufigen Entgegensetzung des Humors und Ernst, also von dieser, in dieser Entgegensetzung nivelliert. Wer Humor als Haltung der Unernsthaftigkeit identifiziert, hegt bald auch den folgenden Gedanken, dass wer Humor hat oder präferiert, es vor allem mit den Regeln der Logik und der Vernunft nicht allzu eng nimmt. Und eben deshalb, so sah es Platon zum Beispiel, und so sehen es bis heute ganz viele humorkritische Positionen innerhalb der Philosophie, würde der Humor dem ernsten Geschäft der philosophischen Wahrheitssuche entgegenstehen. Wie an allen Klischees, so ist auch an diesem etwas Wahres. Humor wird nicht durch bessere Argumente ausagiert oder widerlegbar. Er entzündet sich in mehr oder weniger ambivalenter Tönung am Widersprüchlichen, am Regelverletzenden, am Überraschenden und Sinnlosen, sowie in der Verstehung einer Verkehrung bestehender Normen und Erwartungen. Entsprechend spalten sich die Humortheorien in eher humoraffine bis humorkritische Positionen auf. Während die humoraffinen Positionen dessen anarchische Kraft als Befreiung vom Joch der einseitigen Rationalität feiern, so etwa Aristoteles, Schopenhauer, Nietzsche und Freud, sowie unter den gegenwärtigen Philosophen John Morrill, warnen die Skeptiker, von Platon über Hobbes bis zu Zeitgenossen wie Harry Frankfurt, vor den moralischen und logischen Korrumpierungen, die humoristische Haltungen generieren. Um das Gesagte nicht gänzlich unausgefüllt in der Luft hängen zu lassen, seien einige einschlägige Definitionsversuche aus der Philosophie wenigstens kurz angeführt. Sie können grob in drei Kategorien unterschieden werden, wobei jetzt noch biologische und Spieltheorien ausgelassen werden. Wir haben die sogenannten Abfuhrtheorien, wie der Titel schon sagt, die ökonomische Energieabfuhr von Humor und Lachen für die Homöostase menschlicher Organismen betonen, konzentrieren sich die sogenannten Überlegenheitstheorien auf den triumphalen Abgrenzungsgewinn des Humors von allen Formen des Leidens, am Scheitern, sei es am eigenen oder dem der anderen. Die dritte wichtigste Untergruppierung der Humortheorien hebt die durch Humor bedingte Befähigung zur kognitiven und affektiven Verarbeitung von Inkongruenzen hervor. Diese Positionen, Inkongruenztheorie, also diese Positionen generell, stehen in der Philosophie meist unverbunden nebeneinander und können deshalb hier auch einfach aufgezählt werden. Anzumerken ist noch, dass für jede dieser Positionen bestimmte Perspektivbindungen des Phänomens kennzeichnend ist. Während zum Beispiel Inkongruenztheorien Humor primär als eine Denk- und Darstellungsform diskutieren, reflektieren die Abfuhr- und Überlegenheitstheorien ihn dominant als psychologisch-kognitiven Reaktionstypus, etwa des Rezipienten in der Komödie. Dass Humor selbst die perspektivischen Positionen wechseln könnte und das heißt seinerseits ein fluides Medium zwischen Verfahrenstechnik und Rezeption darstellt, gerät so erst gar nicht in den Blick. Doch gerade eine solche Ausbreitung der Konzeptzone würde eine medienphilosophische Bearbeitung von herkömmlichen abgrenzen und ist ein Zielhorizont meiner hier anzustellenden Überlegungen. Jetzt komme ich zu einigen Definitionen. Aristoteles hat in besagtem verloren gegangenen zweiten Buch seiner Poetik Humor primär als erfreute Wirkung auf solche komischen Darstellungen beschrieben, in denen der häufig ständebedingte Kontrast zwischen nobler und gemeiner Haltung durchgespielt wird. Um dies auf unseren Film bezogen punktuell zumindest zurückzubeziehen, also auch wieder inhaltistisch, der schauspielende Boss ist zum Beispiel als eine hilflose Figur in seinem Amt zu entlarven, weil er willensschwach amoröse Verhältnisse mit seinen Angestellten eingeht, anstatt wenigstens seinem Auftrag gemäß so zu tun, als ob er sachliche Führungsinteressen hätte. Und hier kontrastieren also das Amt des Bosses mit dem Format des Trägers. Für Platon und in Variationen davon auch für Thomas Hobbes ist Humor im Grunde wiederum inhaltistisch bestimmt, nämlich seine Haltung triumphaler Schadenfreude über die Malessen anderer, wie sie in typischer Weise Themen der Komödien sind. Ein derart aufs Register des Triumphalen reduzierter Humor käme auf unsere Filmbezogen allerdings gerade nicht uns, seinem Publikum zu. Am ehesten triumphiert hier noch das mächtige Voice-Over, das die harmonistischen Erwartungshaltungen des Kinopublikums in Bezug auf Komödien und diese selbst gleich mitverhöhnt. Doch in dieser Umwendung der humoristischen Überlegenheit weg vom Publikum zurück aufs Format und Genre verlassen wir schon die angestammte philosophische Deutung Platons und landen bei der medienphilosophischen Intervention Engels, die der Komödiengattung selbst Humor zuzuschreiben erlaubt. Für Immanuel Kant und Jean-Paul ist Humor wiederum das umgekehrt Erhabene und damit eine miniaturisierende Abweichung eines angemessenen Proporzes, das sich normativ am Religiösen und am Heiligen orientiert. Humor soll speziell die Situationen des Amüsements kennzeichnen, denen wir angesichts einer plötzlichen Verwandlung von gespannter Erwartung in nichts erleben. Also Schrumpf. Eine derartige Frustration von Erwartung kommt eben in jener Szene unseres Films zum Tragen, in der der Schauspieler den vermeintlich großartigen Monolog des angeblich evangelistischen Einakters von Gambini im Büro vorführt, der sich als drastisch kunstlose Nullnummer erweist. Die Großartigkeit des Experimentaltheaters erweist sich schlagartig als Finte. Das ist eine Schrumpfung ins Nichts, große Erwartung nichts. Joachim Ritters Bestimmung, wiederum gehört anders als die bisher angeführten humoraffinen Varianten. Für ihn ist Humor nämlich eine Form von kritischer Wahrnehmung, die das Geltende im Nichtigen und das Nichtige im Geltenden erkennt. Also es hat einen epistemischen Charakter. In dieser Deutung wird Humor zum kritischen Abweichungsprinzip schlechthin. Das von einer jeweils herrschenden Ordnung ausgeschlossene wird humoristisch und nur so verteidigt. Hier begegnen wir dem produktiv gewendeten dennoch aber, dass der Humor trotzig gegen Bestehendes geltend macht und das dem Abweichungsmoment in Cavells Genre-Theorie am ehesten strukturell entspricht. Arthur Schopenhauer verteidigt den Humor ebenfalls als alternative epistemische Kritikform, die er nun explizit gegen die begriffsfixierte Subsumptionslogik der Philosophie in Anschlag bringt. Er bezieht Humor nämlich strukturell auf die Wahrnehmung einer Inkongruenz zwischen anschaulicher und begrifflicher Erkenntnis. In diesem Prozess triumphiert streng genommen keine Personalinstanz mehr bei etwas oder jemanden, sondern es ist abstrakte. Die sinnliche und intellektuelle Erkenntnisebene vertauschen ihre herkömmlichen Dominanzverhältnisse. Die anschauliche Erkenntnis erhebt sich über die abstrakt begriffliche operierende Vernunft, der sie nicht nur in idealistischen Traditionen normalerweise untergeordnet ist. Gerade die Abstraktheit des Begriffs stellt sich gegenüber dem Reichtum des Anschaulichen als hohl heraus. Diese Schieflage zwischen Begriff und Anschauungsmaterial lässt sich ebenfalls auf das Spannungsverhältnis von filmischer Gattung und filmischer Instanz anwenden. Die filmische Konfiguration von Material ist gegebenenfalls reicher, als es eine gattungsmäßige Rahmung vorschreibt, womit sie deren Grenzen sprengt oder wahlweise eben auch erneuert. Auf The Boss of It All bezogen, begegnen wir einer solchen Inkongruenz eben an dem besagten Punkt am Ende, an dem sein Status als Komödie problematisch wird. Eine weitere Humorbestimmung, auf die ich im Folgenden als einzige oder den angeführten näher eingehen möchte, stammt von dem Vater der Psychoanalyse, Sigmund Freud. Obwohl unter den genannten Humortheoretikern dieser am ehesten verdächtig zu sein scheint, anthropozentrisch fixiert zu sein, findet sich bei ihm eine Denkfigur, die für die Frage nach der Funktionsweise generischer Prinzipien und dem Aspekt humoristischer Verfahrenslogik insbesondere inspirierend finde. Freuds Ansatz führt Aspekte der Inkongruenztheorie mit solchen der Überlegenheits- und Abfuhrtheorie zusammen und ist schon darin nicht reduktionistisch. Humor sei zwar häufig, aber nicht in allen Vorkommnissen, an Darstellungsformate wie Witze und Komödien gebunden. Zudem sei Humor, anders als Witze, nicht zwingend an ein Publikum oder ans Lachen gebunden. Humor bestimmt Freud sodann formal als eine leistungsstarke Form der Selbstüberlistung des topisch, also räumlich strukturierten psychischen Apparates, den er bekanntlich in die drei Funktionsebenen des Ich, Es und Über-Ich ausdifferenziert. Unter Bedingungen von Energieersparnis, so Freuds These weiter, generiere der psychische Apparat mit all seinen Instanzen im Humormodus eine Art kamouflierter Meuterei gegen die Vorherrschaft seines eigenen strengen Über-Ichs. Das ist normalerweise die dominante Instanz, die dominiert über Ich und Es und jetzt wird die sozusagen überlistet, und zwar camouflageartig. Das führt im Effekt dazu, diese Meuterei, dass die Ich-Instanz unzensiert Lust an Verbotenem und Aggressivem genießen könne, was sie unter der Herrschaft des Über-Ich genau nicht darf. Also Zensur herrscht. Dieser Modus gehorcht einer anderen Logik, also der humoristische, in der Konstruktion von Wahrnehmung und Welt, in der Konstruktion und Wahrnehmung von Welt, als es ein strengerer, Über-Ich-regulierter Zugang tut. Während normalerweise das Über-Ich als Inbegriff alles realistisch Gebotenen und Verbotenen die normativen Dimensionen des von Freud sogenannten Realitätsprinzips gegenüber dem Ich und Es verwaltet und durchsetzt, schwingt sich im Humormodus das eigentlich schwächere Ich über die Urteile des Über-Ich hinaus mit einem Ich weiß zwar, na und? Das gelingt nur deshalb, und das ist die häufig übersehene Pointe bei Freud, weil der Humor die andere, nicht personale Motivationsinstanz affektiv verstärkt, nämlich das Lustprinzip selber. Nicht also die bloße energetische Verstärkung einzelner Wünsche des Ich oder des Es, sondern die Verstärkung des Lustprinzips in seiner motivationalen Wirkung auf den gesamten psychischen Apparat ist die humortypische Veränderung nach Freud. Alles Handeln und Wahrnehmen ist in seiner Taxonomie unter die Polarität von Realitäts- und Lustprinzip gestellt. Beide Lebensprinzipien übernehmen die Aufgabe, eine an sich selbst ungerichtete Lebensenergie oder eben Libido zu formieren, in eine Richtung zu bringen. Während das Lustprinzip auf eine jeweils die Gegenwart betonende, rauschhafte Entgrenzung, auf Bedürfnisbefriedigung, auf Symbiose und fantasiebasierte Wunschausrichtung zielt, zielt das Realitätsprinzip gegenläufig dazu, im Gegenzug auf die Zurückdrängung der Wünsche und Triebe zugunsten einer realistischen Repräsentation von Welt, auf langfristiges Denken und Planen und insgesamt auf Kulturproduktion durch Sublimation. Das Unbehagen an der Kultur ist dann das indirekte Zeichen des erfolgreich internalisierten Realitätsprinzips. Man kann auch ohne große Verzerrungen zu riskieren, das Realitätsprinzip mit dem apollinischen, also von Nietzsche konzipierten apollinischen Vernunftprinzip und das Lustprinzip mit dem dionysischen Rauschprinzip übersetzen. Wenn es also heißt, dass Humor dazu beiträgt, das Lustprinzip zu stärken, ohne das Realitätsprinzip dadurch einfach abschaffen zu können, so ließ sich das so übersetzen, dass Humor als eine Art dionysischer Schalter fungiert. Er schaltet situativ um, von einer in die andere Matrix oder Ordnung und Logik und generiert damit vorübergehend eine eigene Ordnung, die nicht vom Satz des ausgeschlossenen Dritten, also die diesem Satz vom ausgeschlossenen Dritten nicht untersteht und doch mit den Gesetzen der Logik zu spielen versteht. Das im Humor verstärkte Lustprinzip bringt dabei auch bildlich assoziative Verfahren der Repräsentation neben den vernunftorientierten, stringent logischen Repräsentationsmodi in Stellung. Ein Schalter wäre allerdings kein Schalter, wenn er nicht hin- und zurückschalten könnte. So ist auch der Humor als Schalterfunktion verstanden, nicht darauf beschränkt, nur einmal umzuschalten und das Realitätsprinzip auch nur vorübergehend gänzlich auszuschalten. Das stünde auch nicht in der Macht humoristischer Interventionen. Es würde ja bedeuten, durch Humor ein für alle Mal den Boden unter den Füßen zu verlieren und auf halluzinatorische Weise gegenüber jeglicher Normalitätsanforderung unfähig, unflexibel zu werden. Doch dem Humor geht es nicht um die einseitige Fixierung rauschhafter Lust auf Kosten jeder Form von Vernunft und auch nicht um die kohärente Auflösung von Spannung und Inkongruenz. Dann wäre er selbst dem dichotomischen Denken des Satzes im ausgeschlossenen Dritten unterstellt. Doch wie erinnerlich mischen sich im Humor schon seiner antiken Bestimmung nach gegenläufige motivationale und repräsentationale Tendenzen. Auf Freuds Terminologie bezogen bedeutet das, dass Humor im Zwischenraum zwischen den ansonsten antagonistischen Kräften operiert, also zwischen Lust und Realitätsprinzip. Um im Bild zu bleiben, fungiert Humor dann eher wie eine Art Schalter mit Wackelkontakt, der unberechenbar hin- und herschalten kann und eben damit Lust und Realitätsprinzip in ein irisierendes Verhältnis zueinander versetzt, wenn man so will. Und wenn man so will, eine dritte, ästhetisierende Perspektivierung von Welt hervorbringt. Das im Humor Lustprinzip gestärkte Wahrnehmen und Handeln bringt sodann imaginäre und hybride Gestalten und Verhältnisse sowie irreale Dimensionen der Wirklichkeit ans Licht. Nicht umsonst waren die dionysischen Satyrspiele bevölkert von Tiermassen und Zwischenwesen, die zwischen Tier, Mensch und Fabelwesen changierten. Sie sind die maskengewordenen Darstellungsmodi der humorigen Lustprinzipverstärkung in der antiken Komödie gewesen. Das Realitätshafte artikuliert sich daneben in den rahmenden Anordnungen, in linearen Sprach- und logischen Denkmodi, denen wir Orientierung und verlässliche Identifizierungsmöglichkeiten sowie Verknüpfungen von Unzusammenhängen nach Regeln verdanken. Mit dem Lustprinzip wird ein eher bildhaft rauschhafter und frei assoziierender Modus im Zugang zur Welt gestärkt, der in den Träumen dominiert. Es ist dieser Zugangsmodus zur Welt, den der Humor in die normativen Rahmungen von Welt einzufügen versteht. In dieser dionysischen Tendenz des Humors kann man seinen Hang zur Affirmation von Widersprüchlichem und Überschüssigem begründet sehen und eben dies erhöht gerade seine intellektuelle Spannkraft. Humor, verstanden als dionysische Schalterfunktion, ist trotz seiner Relativierungsmöglichkeiten, seiner enthobenen Standortlosigkeit und seines fiktionsbildenden Charakters stets auch auf die weltlichen Qualitäten einer materiellen Diesseitigkeit bezogen. Seine wesentlichen Operationen bestehen darin, vermeintlich Unzusammenhängendes in einen Inhalt, in eine Form zusammenzuziehen, die eine eigene, metaphorisch greifbare Wirklichkeit entfalten. Humoristische Abweichung verläuft so betrachtet über die Auflösung oder Vervielfältigung von Perspektiven auf die Welt. Sein Blick und Zugriff auf Dinge und Themen ist panoramatisch ausgerichtet. Eine humorvolle Position gegenüber einem Sachverhalt einzunehmen oder auch zum Anordnungsprinzip medialer Konfiguration zu erheben, läuft strukturell darauf hinaus, die Pole des Möglichen, Wirklichen und des Unmöglichen daran jeweils auszuloten. Mit der stets nur partiellen und spielerischen Loslösung von feststehenden Ordnungsschemata und Wertungen zieht zwar ein relativierender Grundzug in jede humoristische Intervention ein, sie ist jedoch nie bloße Negation von Bestehendem. Der dionysischen Umschaltfunktion des Humors in unterschiedliche und konträre Register entspricht, um es zu wiederholen, eine panoramatische Perspektiventgrenzung. Humor eignet aufgrund dessen ein antidogmatischer Gestus, der insgesamt zu jener bezeichnenden, distanzierenden Anteilnahme führt, die alles Humorvolle auszeichnet. An diesem Punkt treffen sich die bisherigen Überlegungen mit den Engels noch einmal, wenn er eingangs bemerkt, dass das Humorvoll-Komische sein Medium nicht von außen betrachte und, Zitat, auch nicht aus einer Position der Überlegenheit heraus, sondern aus einer zu sich selbst in einem gewissen Abstand gebrachten Mitte heraus. Zitat Ende. Kommt zum Schluss. Fazit. Was bleibt nur für ein Fazit zu ziehen über den Zusammenhang der philosophischen und speziell der freudianischen Humorkonzeption mit der Frage nach dem generischen Prinzip medialer Konfiguration? Festzuhalten ist, dass wir Humor durch die Theorien hindurch als eine bestimmte Form von Praxis kennenlernen und nicht selbst als Theorie, die charakteristische Operationen und Qualitäten aufweist. Zwischen der binären Unterscheidung von Sinn und Nichtsinn, entweder oder, wahr und falsch, verwaltet der Humor als dionysische Schalterfunktion und darin als eigenes Rationalitätsformat die große Zone des Zwischen-, Halb- und Viertelsinns bis hin zum Unsinn. Seine Operationen sind dominant metaphorisierender Natur, seine syllogistischen Züge spielerisch und nicht dem Satz vom Ausschluss im Dritten unterworfen. Anstatt Material- und Sinnzusammenhänge auf fixierbare Positionen festzulegen, wirft eine humorvolle Anordnung, und zwar sowohl in der Kunst wie in den Medien und im Leben, die Frage nach der Positionalität überhaupt erst auf. Darin erweist sich Humor, meiner Intuition zufolge, nicht nur als ein generisches Prinzip neben den anderen. Aufgrund seiner Operationslogik erweist er sich vielmehr als das generische Prinzip schlechthin, als Metaprinzip des Generischen, könnte man sagen, das im Grunde allen lebendigen Formaten unterliegt, die sich fortschreiben können und speziell denen, die zu unterhalten vermögen. Humor mag sich in der Komödie noch in besonderem Maße selbst als Haltung zum Thema machen. Doch das humortypische Aushandeln der Gradierungen und Zwischenzonen zwischen dem Kalkulierbaren und dem Überschüssigen, Experimentellen muss jeder Film, gleichgültig welchen Genres und jedes Genre zugehörige Medium, für seine Selbstkonstitution vornehmen. Und das war ja auch die These Cavells über die Genrekonstitution als Medium. Nur ist Genrekonstitution oder Konstitution, zumindest jetzt, wenn wir sie ihrerseits als genuin humoristische Praxis auffassen, nicht länger eine neutrale und rein dichotomisierende Operation, die innerhalb von medialen Strukturen alle darin konstitutiven Elemente und Beziehungen auf die zwei Pole der regelbefolgenden und der oder der von abweichenden Sorte zu verteilen hätte. Also nur Regelbefolgung und Abweichung waren ja die beiden Operationen, die Cavell diskutiert, das Verhältnis jetzt. Als affirmative und affektbesetzte Operationsform der humorvollen Sorte bedeutet Genrekonstitution, das Unbestimmte und Uneindeutige inmitten des Wiedererkennens zu platzieren. Und eben das verurteilt jeden Versuch, ein mediales Genre eindeutig definieren zu wollen. Zum Scheitern. Nun ist dies in meinen Augen kein negatives Ergebnis und auch kein Grund, sich von Genre-Theorien abzuwenden. Vielmehr bleibt die Frage nach Genrebildung genau so lange sinnvoll, wie sie uns auf die konkrete materielle Anordnung individueller Medien und Sinngebilde verweist, die von sich aus den normativen Anspruch in den Raum stellen, sich auf ein wie immer definierbares Allgemeine hin, eben auf ein Genre hin, zu überschreiten. Das alles ist noch spekulativ und harte Durchführung am Material. Wenn meine Ausführungen jedoch nicht völlig kontraintuitiv sind, dann lässt sich im Blick auf Medienphilosophie mit dem Humorthema ein Themenfeld gewinnen, das abweichend von den angeführten Philosophien des Humors, die sich nicht länger isoliert auf menschliche Verhaltensweisen festlegt. Humor verknüpft als Haltung und Praxis eine Operationslogik, die medientechnische Verfahren und Darstellungsmodi mit Rezeptionsmodalitäten verschränkt. Stehen im Kontext der Philosophie des Humors die unterschiedlichen Positionen wie Inkongruenztheorie, Abfuhrtheorie und Überlegenheitstheorie unverknüpft nebeneinander oder wie bei Freud additiv, weil Humor entweder als Rezeptionsphänomen oder als komisches Darstellungsformat oder Technik diskutiert wird, so erlaubt die medienphilosophische Behandlung es, den Humor als irreduzibel, perspektivenwechselndes Medium zu fassen. Da Theorien an den Gegenständen mitbauen, die sie sich vermeintlich nur vorlegen, spannt sich mit diesem Zug allerdings zugleich ein neues Gegenstandsfeld auf. Medienphilosophisch betrachtet erweist sich Humor dann weder als bloßes anthropologisches Spezifikum, ich sagte schon, noch als ein bloßes Darstellungsverfahren. Aufgrund seines luziden Stellungswechsels zwischen Mensch und Medium, die im Humor amalgamiert werden, gilt es, sich mit Relationalität, genauer mit anthropomedialen Relationen zu beschäftigen. Und was das heißt und wohin das führt, das ist dann Plan der zukünftigen Forschung. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.